Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, hatte ich den Eindruck, dass ich heute Deutsch reden soll. Keine Ahnung wieso, ich habe keine Erklärung dafür, aber ich habe mir mal gesagt, wenn der Heilige Geist, falls er es dann war, was sagt, dann tue ich's. Drum geht ja auch, ich bin ja Doppelbürger, von daher darf ich auch Deutsch reden, oder? So, wir sind im dritten Teil dieser Serie rund um die Frage, alles klar, es geht um Lehre, was lernen wir, was lehren wir? Und wir sind schon im dritten, letzten Teil und ich glaube, es ist eine wichtige Serie. Ich glaube, sie ist in der richtigen Zeit und es ist gut, dass wir uns damit auseinandersetzen. Kleine Vorwarnung, es wird heute ein bisschen nüchtern. Ist das okay so? Ziemlich nüchtern, nicht so wahnsinnig erbaulich. Also vielleicht gehst du jetzt heute hier nicht raus und hast den Eindruck so, ich habe ein erhebendes Gefühl und ich spüre Jesus ganz, also vielleicht ja schon, gell? Er ist ja da. Aber das Thema selbst ist ein bisschen nüchtern, ein bisschen konkret, hoffentlich hilfreich. Das wäre meine Hoffnung. Wir haben nämlich viel, viel vor. Drum will ich gleich reinspringen. Was wir in dieser Serie ja tun, ist, wir machen wie einen Schritt zurück, nehmen so ein bisschen eine Adlerperspektive ein und sagen, wie sollen wir denn mit all diesen Themen und Lehrfragen umgehen? Und das wollen wir heute ein bisschen konkretisieren. Alles klar, es wird nicht alles klar sein nach heute für bestimmte Lehrthemen, das ist für ein anderes Mal da, aber ich hoffe, das eine oder andere wird ein bisschen klarer. Was wir heute auch machen, ich will es schon mal erwähnen, es wird im Anschluss an den Gottesdienst eine Gesprächs- und Fragemöglichkeit geben. Ich glaube, das ist angemessen nach heute und nach diesen Dreiteiler. Ich werde drüben im Prisma-Saal sein und alle, die noch ins Gespräch kommen wollen, so eine halbe Stunde, sind herzlich dazu eingeladen. Wir haben in dieser Serie ja ein Begriff, der zentral ist in den Pastoralbriefen, der Begriff der gesunden Lehre, der gesund machenden Lehre, das heißt es ja eigentlich. Und das haben wir schon gut angeschaut, fokussiert und heute wollen wir ein bisschen noch drüber hinausgehen, weil das ist nicht das Einzige, wo es drum geht, sondern es geht auch noch um weitere Lehrfragen. Also wir haben das Zentrum definiert und nebst dem Zentrum gibt es auch noch anderes. Und nicht alles ist auf einer gleichen Ebene. Es gibt eine gewisse Stufung und diese Stufung und diese Einordnung, da wollen wir heute miteinander ein bisschen arbeiten. Seid ihr dabei so? Total, total. Genau, also sie ist dabei, das ist gut. Okay, lass uns nochmal Texte anschauen. Zwei Texte hatten wir letzte Woche schon. Und wir sehen in den Pastoralbriefen, sehen wir schon etwas von dieser Stufung der Lehre, die überall im Neuen Testament auch sichtbar ist. Und wir schauen uns einen Text an, wo das eigentlich richtig schön deutlich wird. Hier ist von verschiedener Art der Lehre die Rede. Zuerst geht's mal um das Anderslehren. Das ist interessant, im Griechischen ist das ein Wort, die Anderslehre. Was für eine Anderslehre ist denn das? Die Anderslehre bezieht sich darauf, eine Lehre, die nicht den Herrn Jesus Christus wirklich im Zentrum hat. Und wenn Jesus Christus nicht im Zentrum ist, dann ist auch das, was eben Paulus als die gesunde Lehre betrachtet, wo wir hier sehen, die gesundmachenden Worte dieses Jesus. Und bei dieser Lehre, und damit meint er die gesunde Lehre, die gesundmachende Lehre, wir haben letztes Mal gesehen, da geht es ums Evangelium, um das absolut Zentrale. Wer nicht dort, und schönes Wort, oder? Bleibt. Dort in diesem gesundmachenden, zentralen bleibt, ja, der hat eine Anderslehre. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Und dann hat's noch was weiteres, das hatten wir im ersten Teil, die Frömmigkeit. Das ist das Eusebia. Die Frömmigkeit, das, was lebensverändernd, Jesusmäßig wird. Und das ist nochmal eine andere Ebene, wo man sagt, das soll das Leben verändern. Okay. Also ihr merkt, da hat's so wie verschiedene Ebenen. Ich zeige euch noch einen anderen Vers, hatten wir letzte Woche auch schon. Aber du musst ihnen sagen, da redet er zu Timotheus, was der gesunden Lehre entspricht. Und dann kommen 10 Verse von diversen praktischen, ethischen Anweisungen. Die Pastoralbriefe sind voll mit praktischen, ethischen Anweisungen. Das ist ein Ort. Damit sie in allem die Lehre Gottes, unseres Heilandes, schmücken. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Auch hier wieder, was ist das Zentrale? Die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, die erschienen ist, die ist Jesus Christus in Person. Was ist die Lehre, die gesund macht, die dem zugeordnet ist? Das ist die gesunde Lehre, die Lehre Gottes unseres Heilandes. Das ist das Zentrale. Und jetzt hat's da aber auch noch anderes. Ganz viele, ganz praktische Anweisungen. Und es ist interessant, wie es hier formuliert ist. Ist dir aufgefallen? Das ist das, was der gesunden Lehre entspricht. Diese Lehre schmückt. Ich finde die Formulierung total spannend. Also all diese Anweisungen sind nicht identisch mit der gesunden Lehre, aber sie sind dieser Lehre zugeordnet. Sie entsprechen dieser Lehre. Es sind die Auswirkungen dieser Lehre. Es schmückt diese Lehre. Ich finde das eine sehr interessante Formulierung. Also wir merken, Paulus auch in den Pastoralbriefen unterscheidet wie verschiedene Ebenen. Und ich glaube, wir tun gut daran, in einer polarisierten und polarisierenden Zeit, in der wir leben, dass wir Differenzierung vornehmen. Sonst sind wir geliefert. Und hier haben wir jetzt in den Briefen, haben wir es nicht ganz so systematisch, gell, bei Paulus. Die Bibel ist nicht ein systematisches Buch. Und vielleicht können wir es ein bisschen systematisieren, weil wir sind ja so Westler oder wir ticken so, ja, wir brauchen Boxen und Sachen, wo wir es reintun können. Ich will euch mit euch gemeinsam da hoffentlich ein bisschen hilfreich vorwärts gehen. Was wir aus diesen Texten und auch aus verschiedenen Texten im Neuen Testament lernen, ist eben, dass die Aussage, ja, Lehre ist gleich Lehre. Alles ist auf einer Ebene. Hauptsache, ja, biblische Lehre halt. Und damit ist alles gesagt. Dass dem halt nicht so ist, sondern in der Bibel selbst gibt es Unterscheidungen, Gewichtungen von dieser Lehre. Lehre ist eben nicht gleich Lehre, sondern die Bibel selbst unterscheidet Verschiedenes. Okay, eine kleine Systematisierung. Wer mich kennt, weiß, jetzt müssen Kreise kommen. Okay, gut. Ich hänge mich ein bisschen auf an dem Begriff rund um Lehre, Lehrer und so weiter. Ich erspare euch all das ganze griechische Zeug, das dahinter steckt. Wenn es dich interessiert, kannst du dich noch ein bisschen genauer dann damit auseinandersetzen. Was ist im Zentrum? Das Zentrum vom Zentrum ist der Lehrer, okay? Der Rabbi, der Meister, das Wort in Person, der Logos. Im Zentrum vom Zentrum ist nicht ein Es, sondern er, Jesus Christus selbst, Gott, der Mensch geworden ist, ist nicht eine Botschaft, sondern eine Botschaft in Person, Jesus Christus, Gottes zentralste Kommunikation in Person, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und letztes Mal haben wir dort darüber geredet. Und jetzt unmittelbar zu diesem Zentrum kommt etwas hinzu. Und das sind wir, oder? Weil Gott selbst, weil Jesus Christus auf uns Menschen ausgerichtet ist, weil das Evangelium mit uns zu tun hat, kommen gleich wir mit dazu. Das ist dann nicht das Zentrum von Zentrum, sondern das Zentrale. Das ist das, was wir schon bezeichnet haben als, wie es in den Pastoralbriefen heißt, die gesunde Lehre, die gesundmachende Lehre oder auch das Evangelium. Wie können wir zu diesem Gott kommen? Das Evangelium ist das, was uns zu ihm führt, das, was uns bei ihm hält, das, was uns gesund macht und uns immer Jesus-ähnlicher macht, was die Kraft ist hinter all dem, was uns als Christen ausmacht. Das ist das Zentrale. Das Evangelium, die gesunde Lehre, das Zentrum. Und jetzt geht's weiter und das haben wir in den Versen so ein bisschen blau markiert gesehen. Das ist noch nicht alles, oder? Ist ja klar. Was machen wir denn mit dem anderen? Das ist diesem Zentrum zugeordnet. Und ich nehme mal jetzt diesen blauen Kreis und wir nennen es Lehre oder Lehren. Das sind so ein paar verschiedene Begriffe, die man benutzen kann, aber spielt gar nicht so eine große Rolle. Was sind diese Lehren? Das ist das, was dem Evangelium entspricht, Ausdruck davon ist. Oder so, wie wir es vorhin gelesen haben, was es schmückt, was zeigt, dass es schön ist. Das sind verschiedene Lehren. Und was kann das sein? Das sind oft ganz konkrete, auch ethische Anweisungen. Oder sonstige Themen, die zur, und jetzt kommen wir wieder mit diesem Begriff, zu dieser Frömmigkeit führt. Zu dieser Eusebia, oder? Zu dem, dass wir Jesus ähnlich werden. Ja, das sind Anweisungen, das sind verschiedene Sachen, die dem dienen, zum Eigentlichen führen. Und bei diesen Lehren hat es ganz oft auch konkreten Kontext. Es geht um bestimmte Menschen, bestimmte Umstände und auch schon im Neuen Testament sehen wir, dass die zum Teil an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Personen auch gewisse Unterschiede haben, weil es soll zu diesem Zentrum führen. Und wichtig, dieser blaue Kreis, diese Lehren, sie sind nicht das Zentrum. Sie dürfen auch nicht zum Zentrum werden. Und ich glaube oftmals, dass hier diese Differenzierung nicht mehr stattfindet, sondern alles in einen Topf geschmissen wird. Ist es wichtig? Unbedingt. Soll man darum ringen, vielleicht sogar streiten? Unbedingt. Das sind nicht unwichtige Themen, aber sie sind nicht das Zentrum, sondern sie sollen dahin führen. Und dann gibt es noch einen weiteren Kreis und ich nenne das mal die Lehrmeinungen. Und wir haben das in den Pastoralbriefen nicht ganz so explizit. An anderen Stellen im Neuen Testament sehen wir das ein bisschen deutlicher. In den Pastoralbriefen kommt diese Ebene praktisch nur negativ vor. Das sind irgendwelche Streitigkeiten über irgendwelche Themen, die eigentlich gar nicht so zentral sind. Es muss aber nicht negativ sein. Das können verschiedene Lehrmeinungen sein, die zwar interessant sind, Dinge, die interessant sind. Und das kann durchaus positiv sein, es kann aber auch negativ sein. Es kann sein, dass es hilft, zum Zentrum zu führen. Und es kann sein, dass es eher ablenkt, dass es Streit verursacht, dass es Entzweiungen, Spaltungen gibt, so wie es auch in den Pastoralbriefen davon die Rede ist. Und jetzt in all dem, was wir haben, das ist mal so eine Zuordnung, ist das wichtig, was wir im ersten Teil gelernt haben. Egal auf welcher Ebene, das Ziel aller Unterweisung ist Liebe. Das Ziel aller Unterweisung ist, dass es ins Zentrum führt, aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheucheltem Glauben. Das Ziel aller Unterweisung ist, dass wir Jesus ähnlich werden, nichts anderes. Egal, ob das da draußen bei irgendwelchen super Detailthemen ist, wie Lehrmeinungen, ob es um ethische Fragen geht oder ums Zentrum vom Evangelium, alles soll uns hinführen in dieses Zentrum. Okay? Und wenn das nicht geschieht, dann sind wir verirrt. Sind wir auf dem falschen Weg. Und das sieht dann vielleicht eher so aus. Es führt eben nicht ins Zentrum, sondern es führt eigentlich vom Zentrum weg. Und das ist das, was wir vorhin gelesen haben im 1. Timotheus 6. Wenn jemand anders lehrt, bleibt nicht bei dem. Und dann haben wir all diese Auswirkungen. Dann kommt was Schiefes dabei raus. Das sind Irrlehren, verehrte Lehren. Sie haben den falschen Pfad. Es führt nicht hin zum Zentrum. Manchmal klingen sie sogar gut. Es kann sogar etwas, was nicht in sich selbst falsch ist, zu einer verehrten Lehre führen, die eigentlich wegführt vom Eigentlichen. Okay. Soweit seid ihr dabei? Okay. Lass uns noch einen Schritt konkreter werden. Lass uns das durchspielen mit ein paar konkreten Beispielen. Immer wenn es konkret wird, läuft man Gefahr, dass irgendjemand hängen bleibt. Irgendwo bei einem Empörung oder sonst was. Oder, aber warte, und dann dieses Risiko gehe ich ein. Ich gehe sogar das Risiko ein, dass ich in alle möglichen Fettnäpfchen trete. Das ist ganz okay. Lass uns mal einordnen. Fangen wir bei was an, das jetzt vielleicht nicht ganz so emotional beladen ist. Draußen bei diesen Lehrmeinungen. Ich bringe mal ein paar Beispiele. Solche Lehrmeinungen könnten sein: Hatte Adam einen Bauchnabel? Ich lasse euch kurz sitzen mit diesen Gedanken. Okay. Wer waren die Nephilim denn wirklich? Nephilim? Okay, Lehrmeinung, oder? Ich habe schon Stunden Podcasts und Predigten dazu gehört. Aber ich würde sagen, Lehrmeinungen. Bisschen heikler. Waren es wirklich 6 24-Stunden-Tage bei der Schöpfung? Jetzt wird die eine oder andere Person vielleicht schon nervös. Das ist doch nicht einfach eine Lehrmeinung, das ist doch zentral. Ja, nee, ich würde sagen, nein, so zentral ist das nicht. Waren es wirklich 6 24-Stunden-Tage? Aber man kann sich da aufhalten bei diesen Themen. Unglaublich. Was will ich damit sagen? Diese Themen sind vielleicht nicht unwichtig. Aber was völlig klar ist, sie sind nicht zentral. Und ganz oft führt's eben hier weg vom eigentlichen Zentrum zu mehr Liebe und so weiter. Und man ist irgendwo nur noch bei den Diskussionen um der Diskussion willen. Und da sagt Paulus, bitte nicht. Das ist eine verirrte Lehre, selbst wenn sie gar nicht so schlecht wäre. Geschlechtsregister und was er da alles aufzählt. Es kann sein, dass das durchaus wichtig wird. Wenn das ein Hindernis ist für jemanden, hin zum Zentrum zu kommen, ja, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Könnt ihr euch daran erinnern, noch an die Grafik? Das ist manchmal dieser komplexe Weg zurück zum Zentrum. Wenn der Bauchnabel von Adam ein Hinderungsgrund ist, dann müssen wir uns vielleicht auch mit diesem Bauchnabel auseinandersetzen. Aber klar ist, dass er nicht zentral ist. Okay, gehen wir zu was Weiterem. Zur nächsten Ebene der Lehren, die ich mal so benannt habe. Die Prädestinationslehre. Sind wir vorherbestimmt und wenn ja, wie genau? Wäre für mich klar. Gehört hierhin. Engagement für die Schöpfung und alles, was dazu gehört, ist wichtig, aber ich glaube, es gehört hierher. Weitere ethische Themen: Abtreibung, Sexualethik, gehört für mich klar hierhin. Endzeitfragen. Oder auch Fragen rund um die Gerechtigkeit, Engagement für Benachteiligte, für die Fremden. Ihr merkt, auf dieser Ebene hat es viel auch mit Ethischem, das heißt mit der Frage, wie sollen wir denn leben, zu tun. Und ihr habt gemerkt, es sind keine unwichtigen Fragen, das sind wichtige Fragen. Und trotzdem sind es keine Zentrumsfragen. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass ich eine Auswahl getroffen habe, die durchaus Themen aufgreift, die im Normalfall eher so ein bisschen zur Linken oder zur Rechten stark betont werden. Und beides sind wichtige Themen. Darf man hier streiten? Unbedingt. Darf man hier ringen miteinander? Was denn jetzt wirklich biblisch ist? Unbedingt. Und trotzdem sind es nicht die zentralen Themen. Und die Gefahr ist, dass das zu Zentrumsthemen werden, dass sie in eins gesetzt werden mit dem, was es eigentlich zutiefst im christlichen Glauben geht. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Überhaupt nicht unwichtig. Wichtig. Aber es ist nicht das Zentrum. Kann so eine Frage auch zu einem berechtigten Zentrumsthema werden? Ja, ich glaube schon. Wenn ich zum Beispiel bei all diesen ethischen Fragen sage, Jesus, da hast du mir überhaupt nichts reinzureden. In dem Moment wird es irgendwie zu einem Zentrumsthema, oder? Wenn ich sage, ja, Jesus, ich vertraue mich dir an, aber ich will gar nichts von dir wissen, was du mir praktisch zu sagen hast. Ja, das hat mit dem Zentrum zu tun, mit meiner Verbindung mit ihm, oder? Okay. Übers Zentrum haben wir schon viel geredet. Da will ich gar nicht jetzt groß weitere Beispiele bringen. Seid ihr noch dabei oder seid ihr irgendwo hängen geblieben? Ich will euch noch ein Beispiel bringen. Und ich fand es interessant, dass das Timing dieser Serie zum selben Zeitpunkt war wie die Welt, ich weiß nicht, ob die ganze Welt, aber zumindest bei uns die christliche Welt in Aufruhr getrieben wurde mit der Sache rund um Charlie Kirk. Und ich habe mich 2 Wochen lang, hatte ich den Eindruck, nein, es ist nicht dran, das zu thematisieren. Und heute hatte ich den Eindruck, das kurz aufzugreifen. Ich will es gar nicht bewerten oder sonst was und wer war er und so weiter. Was ich anschauen will, ist, wie ist denn die christliche Szene mit dieser Thematik umgegangen? Uns ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, es tut Not. Es ist ein gutes Beispiel, wie es nicht laufen sollte. Ehrlich. In der christlichen Szene gab es auf der einen, oder es gibt so das, ich glaube bei allem was so der Alles-oder-Nichts-Ansatz. Alles, das heißt, entweder war er ein Heiliger, ein christlicher Märtyrer, der fürs Evangelium gestorben ist und jetzt bricht eine neue Zeit an und die Erweckung kommt. Und da gab es durchaus Gottesdienste hier bei uns in der Gegend, die voll und ganz diesem Thema gewidmet waren, von verschiedenen Kirchen. Und auf der anderen Seite gibt es das, dass eine andere christliche Szene sagt, der ist ein Scharlatan, der ist eigentlich gar nicht richtig gläubig und all das. Und man hat manchmal das Gefühl, es gibt nur diese 2 Sachen. Lass uns mal ein bisschen differenziert hinschauen. Das Erste würde ich sagen, Charlie Kirk war aus meiner Sicht definitiv Christ. Ein Bruder in Jesus, der das Evangelium leben wollte und das Evangelium verbreiten wollte. Das heißt, das hat mit dem Zentrum zu tun. Das ist für mich außer Frage. Deutlich wurde das auch zum Beispiel durch das Statement seiner Frau bei dieser Trauerfeier, wo sie mitten ins Zentrum der christlichen Botschaft von der Vergebung dem Mörder vergibt oder vergeben will, da leuchtet etwas von dem Evangelium auf. Und ich finde, das sollte man weder beschmutzen noch wegargumentieren oder sonst etwas. Und ich habe auch noch viele Clips geschaut, ich habe mich zuerst gesträubt. Ja, auch für diesen Charlie Kirk war das Evangelium ein Anliegen. Die nächste Ebene, was waren seine Hauptthemen? Ja, seine Hauptthemen waren eher, wo ich es einordnen würde, auf dieser leeren Ebene. Er wollte Themen thematisieren aus seiner Überzeugung, was jetzt biblisch war. Und hier kamen die klassischen Kampfthemen, die in den USA natürlich stark vordergründig sind und bei uns auch immer mehr zu vordergründig. Das sind Abtreibungsthemen, Gender-, Sexualethik-Themen, Ausländerthemen. Das waren seine vordergründigen Themen. Ist das falsch? Nein, ist nicht falsch. Darf man da anderer Meinung sein? Ja, da darf man auch anderer Meinung sein. Aber das war das, wofür er hauptsächlich bekannt war, was er hauptsächlich bedient hat, was wahrscheinlich auch zum Verhängnis wurde, vor allem auf dieser Ebene. Und dann gibt's noch eine Ebene. Und ich weiß nicht, warum man das bei den allgemeinen Lehrmeinungen irgendwie einordnen sollte oder noch ein bisschen weiter draußen. Das ist so seine politische Affiliation, hä? Die Zugehörigkeit zu einer ganz bestimmten politischen Partei und eine Verbandlung damit, um mit all diesen Themen, die schon fast in eins gesetzt werden. Und ich glaube, dort ist etwas Problematisches passiert, wo wir in der Bibel selbst sehen, sollen Christen politisch sein? Ja, unbedingt, logisch, was denn sonst? Aber hat das Evangelium, die christliche Botschaft, irgendwie eine Eindeutigkeit mit einer politischen Partei oder sogar die Gefahr, eine Ineinsetzung mit den Mächtigen dieser Zeit und das Evangelium und all diese Themen dort miteinander ineinsetzen. Nein, ich glaube, da ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Ja, was ist jetzt? Ist jetzt gut oder schlecht? Ja, genau. Lass uns differenziert hingehen. Und ich glaube, dieser Charlie Kirk ist ein tragisches Opfer einer verwirrten Zeit. Und nicht nur er, da gibt es auch andere. Und wir tun gut daran, Differenzierung reinzubringen, wo Differenzierung nötig ist. Gott bewahre uns davor, dass Nebensächliches zur Hauptsache wird und die Hauptsache zur Nebensache. Und diese Gefahr besteht real. Und deshalb machen wir so eine Gottesdienstserie, um uns wach zu machen auf diese Themen. Manchmal sind wir als Christen, ich verstehe es zum Teil echt nicht, einfach so in einem Tunnel drin, denken, alles klar, ist alles gut. Wow. Nein, es ist alles schlecht. Lasst uns eine Stimme sein in einer polarisierten Welt, die sich ums Zentrum dreht und dann in einer Art und Weise ringt, zumindest ringt, um eine Differenzierung. Diese Stimmen gibt's, aber nicht genug, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich glaube, dieses Schema kann uns helfen, auch als Kirche. Und deshalb will ich es noch ein bisschen konkreter machen auf uns als Gemeinschaft zum Schluss. Ich bin stolz darauf, in einer Kirche zu sein, die so eine Differenzierung vornimmt, zumindest seit ich sie kenne, die so eine Differenzierung geprägt und modelliert hat. Ich glaube, wir brauchen in Themen auch als Kirche Einheit. Es ist nicht everything goes, alles geht irgendwie. Nein, wir brauchen bei gewissen Dingen Einheit. Aber wir müssen auch lernen, eine gewisse Vielfalt auszuhalten. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und wichtig ist, das geschieht nicht willkürlich. Es ist nicht einfach so, ja, wir machen das halt irgendwie. Nee, wir haben im Prisma, haben wir, es ist ein gigantisches Dokument, eine A4-Seite, wo uns hilft, als Leitungsteam einzuordnen. Die heißt praktisch theologische Orientierungshilfe in Leitungs- und Lehrfragen. Und dieses A4-Blatt hilft uns, diese Unterscheidung in gewisser Weise vorzunehmen. Also das heißt, wir haben nicht Meinungen zu einfach jedem und allem, sondern wir sagen, wo müssen wir eins sein und wo gilt es auch eine gewisse Vielfalt auszuhalten. Und ich möchte ganz kurz da durchgehen, wenn ihr es detaillierter wollt, kommt nachher zum Austausch, könnt auch noch weitere Fragen stellen. Die erste Ebene, die nennen wir hier so, wir brauchen eine Einheit im Glaubensfundament. Das, was wir davon reden, Jesus Christus im Zentrum, das Evangelium, das ist unser Glaubensfundament, basierend auf den Bekenntnistexten im Neuen Testament, wo sagt, genau um das geht es. Und jetzt seht ihr, jetzt geht's da noch ein bisschen über diesen Rand bei uns drüber hinaus. Wir nehmen hier auch noch die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse dazu. Was sind die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse? In gewisser Sinne eine Auslegung des Evangeliums, die sie versuchen, ein bisschen systematisch zu sagen, um das geht's wirklich. Auf dieser Basis, zum Beispiel auf dem apostolischen Glaubensbekenntnis, stehen wir auch. Da brauchen wir Einheit. Ganz klar. Und für uns als Prisma-Kirche gilt auch als Basis die Glaubensbasis der Evangelischen Allianz. Das sind wir, wie wir hier sind. Okay? Das ist unsere Basis. Und jetzt geht's zu weiteren Themen. Wir brauchen auch Einheit bei gewissen Lehrthemen. Im blauen Bereich. Wir brauchen Einheit in der Vision, im Auftrag und in der Kultur. Wir haben ein Leitbild als Kirche. Das ist nicht irgendwas, sondern dieses Leitbild drückt etwas davon aus, dass wir sagen, wir glauben, dass gewisse Lehrthemen aus der Bibel gewichten wir für uns als Kirche. Und wir sagen, wir verstehen die Bibel so und so und drücken das in Form von diesem Leitbild aus. Zum Beispiel, dass wir auftragsorientiert sind. Ja, das ist ein Wert, der zutiefst für uns als Kirche gilt. Hier drin gibt es ein Leitbildwert, der heißt, der evangelistische Auftrag hat höchste Priorität. Punkt. Boah. Müssen das alle gleich sehen? Ne, da kann man drüber diskutieren und streiten. Wir haben eine hohe Überzeugung dafür. Ist das bei uns so? Ja. Das sind wir als Kirche. Ein anderes Beispiel aus der Kultur, wie wir im Team miteinander unterwegs sind. Auch da haben wir Sachen, wo wir sagen, wir gehen hin und versuchen aus der Bibel, aus diesen Lehren herauszufinden, was sind ganz zentrale Sachen für unser gemeinsames Leben und Arbeiten. Und da kommen dann Werte raus wie Vertrauen, Wertschätzung, Offenheit zum Beispiel. Hinter Offenheit steht, ja, wenn du einen Konflikt hast, irgendetwas nicht gut ist, dann klärst du das und zwar zeitnah. Und da hat es ganz viel verschiedene Stellen, übrigens auch in den Pastoralbriefen, wo Paulus über so etwas redet. Und wir sagen, ja genau, das ist für uns als Prisma besonders wichtig. Da brauchen wir Einheit. Kann man darüber diskutieren? Natürlich kann man darüber diskutieren. Und trotzdem drückt es etwas aus, wer wir sind und wie wir vorwärts gehen wollen. Auf dieser Ebene gibt es noch etwas, was wir als Kirche leben. Und ich nenne das so, wir haben Einheit in Gemeindepraxis. Was heißt das? Es gibt gewisse Themen, die gefährden könnten, dass diese Einheit im Glaubensfundament und diese Einheit in Vision, Auftrag und Kultur gefährdet ist. Weil verschiedene Leute in verschiedene Richtungen ziehen bei Themen. Das müssen wir klären. Weil diese Einheit darf nicht gefährdet werden. Im Normalfall, glaube ich, als Leitungsteam haben wir die meisten Themen auf derselben Ebene und ganz automatisch haben wir eine Einheit, wie wir in der Praxis vorgehen, auch zum Teil mit ethischen Themen. Sollte das in Frage gestellt sein, dann gehen wir miteinander im Leitungsteam einen Prozess, um das zu klären und ringen darum, was ist denn das, wie wir mit dieser Thematik bei uns konkret umgehen sollen? Ist es klar, bei welchem Thema wir das klären müssen? Nein, ist nicht klar. Es kann sein, dass zu unterschiedlichen Themen unterschiedliche Sachen geklärt werden müssen. Aber wenn etwas unklar ist, dann gehen wir es an. Und ich glaube, das ist wichtig und so gehen wir vorwärts. Und dann gibt's den weiteren Kreis, und ihr seht da vielleicht noch, das deckt nicht das Ganze ab. Es hat auch diverse Lehren oder Themen, die wir nicht klären. Manchmal kommen Leute und sagen, so, was sei Prisma-leitig zu dem Vers und zu dem? Und wir sagen, ja, nix. Wir sagen nicht zu allem etwas. Wir müssen nicht alles klären. Es muss nicht alles klar sein, okay? Wir müssen wissen, was klar sein muss, und das sind diese Themen hier, wo ich davon geredet habe. Und dann gibt es eine Vielfalt in Interpretation. Ja, die gibt es. Und ja, die müssen wir auch ein Stück weit aushalten. Je nach Prägung, wo du herkommst, fällt es dir leichter oder schwerer, diese Spannung auszuhalten. Ja, hier gibt es sogar eine Vielfalt von Interpretation unter uns Leitenden, unter uns Pastoren. Ja, das darf sein. Und vielleicht ist es sogar dran, dass wir das lernen, wert zu schätzen. Vielleicht ist das auch zu viel, dann halten wir es einfach aus. Aber wie wäre es, wenn wir das lernen, wert zu schätzen, dass wir eine Kirche sind, die aufs Wesentliche konzentriert ist und deshalb auch aushalten kann, dass an den Rändern nicht alles klar ist. Und dass wir miteinander vorwärts gehen, ausgerichtet auf Jesus. Hier hat es einen Satz drin, ich will den noch vorlesen. Niemand hat Anspruch auf Irrtumslosigkeit. Deshalb lernen wir als Prisma-Gemeinschaft in aller Unterschiedlichkeit auf der Grundlage der Bibel auf Jesus Christus unseren Auftrag ausgerichtet, gemeinsam vorwärts zu gehen und Kirche zu bauen. Und es ist für mich ein Vorrecht, das gemeinsam mit euch zu tun und diese Art und Weise vorwärts zu gehen, wie wir das getan haben. Bis hierher und hoffentlich auch weiter, ausgerichtet aufs Zentrum. Okay, Jetzt könnte ein Moment kommen, wo wir jetzt ganz emotional und persönlich werden. Wir machen das nicht. Sondern ich sage euch, wie ihr das vertiefen könnt. Das ist der Lehrer in mir. So. Man könnte jetzt hier weiterarbeiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du dieses Thema, und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, vertiefen könntest. Du kannst diesen QR-Code scannen oder unten die Webadresse ist eingeblendet. Hier hat es verschiedene Dokumente abgelegt, die für dich interessant sein könnten, wenn du weitermachen willst. Ein Dokument, das dort abgelegt ist, ist eins, das ich verfasst habe, persönlich, also ist kein offizielles Prisma-Dokument, in Zentrum, das Zentrum heißt es, und setzt sich mit den aktuellen Streitfragen auseinander, löst sie nicht alle, aber ordnet sie ein. Fragen von Evangelikalen, Postevangelikalen, was es so gibt. Ein Dokument, falls sich das interessiert. Das zweite, gesunde Lehre, das ist eine Ausarbeitung, die ich vor 25 Jahren im Studium geschrieben habe. Im Normalfall sind meine Ausarbeitungen nicht glorreich gewesen, aber die fand ich gar nicht schlecht. Also ist das Thema aus dieser Serie noch ein bisschen tiefer erfasst. Falls dich das interessiert, kannst du es anschauen. Und dann ist dieses Dokument, von dem ich gesprochen hatte, dieses A4-Blatt, die theologische Orientierungshilfe, auch abgelegt, dass du es dir anschauen kannst. Weitere Möglichkeit, ich habe schon gesagt, jetzt dann im Anschluss an den Gottesdienst gibt es die Möglichkeit für Rückfragen und Austausch im Prisma-Saal drüben. Und weiteres gibt's auch noch. Wir haben Weiterbildungen. Vielleicht hast du das gewusst. Die Prisma Academy Module sind Weiterbildungen, die genau in diese Kerbe auch hineinschlagen. Das erste Modul, das jetzt dann kommt im Oktober, also ist das zweite Modul, aber das nächste, das kommt, Spiritualität. Ja, was hat denn das mit dem Thema zu tun? Weißt du noch? Eusebeia, hä? Frömmigkeit, mit Jesus unterwegs zu sein, Jesus-mäßig zu werden in der Gemeinschaft mit ihm. Ja, genau. Spiritualität. Wie lebst du deinen Glauben mit Jesus ganz praktisch, Gemeinschaft mit ihm? Also würde ich euch herzlich empfehlen, euch dieses Modul zu überlegen, euch anzumelden. Theologiemodul, das, was wir jetzt gemacht haben, einfach tiefer. Ethikmodul wird kommen. Die Frage, wie gehen wir denn vor, wenn wir uns ethischen Fragestellungen stellen? All das gibt, kann man nutzen, wenn man das möchte. Okay. War eine geballte Ladung, oder? So, seid ihr noch da? Gut, sonst schaut es nach. Jetzt gehen wir in ein Lied hinein, wo es nochmal ein bisschen persönlicher wird. Ich habe mir zuerst überlegt, passt das überhaupt jetzt, so ein Lied zu bringen? Man könnte jetzt auch gleich weiter und lasst uns diskutieren. Ich glaube, es ist gut. Das Lied heißt Here's My Heart, Lord. Da ist mein Herz, Herr. Speak what is true. Sprich du, was wahr ist. Und es führt uns wieder direkt zu diesem Zentrum, wo wir davon geredet haben. Es ist keine Lehre, nicht ein Es, sondern ein Er selbst. Und wir kommen zu ihm und sagen, ich komme mit all diesen Fragen, mit all dem, was es mit mir macht, vielleicht auch die eine oder andere Emotion, die jetzt aufgewühlt wurde bei einem bestimmten Thema, und sage, Jesus, ich komme zu dir. Ich komme ins Zentrum zu dir und setze mich dir aus. Danke, dass du sprichst.